L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4.
Einen wunderschönen Abend an alle Freunde und Freundinnen von Lora Italiana und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 7. April, auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4. In der Tat ist nicht so ganz Dienstag, vielleicht ist ein bisschen Sonntag und vielleicht sind wir in unserem Heimstudio am Neuperlacher Standort. Und da begrüßen wir euch, und zwar alle, Sergio.
Hallo.
Christina.
Hallo.
Andrea.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Fabiana. Wir sind sehr erfreut, wieder in unserem Wohnzimmerformat da zu sitzen mit Keksen und sehr gemütlich. Diese gesellige Runde passt auch ganz gut zusammen mit unserem Thema von heute, und zwar die Entdeckung einer Stadt, L'Aquila in den Abruzzen. Längst ist die Region Abruzzen keine Unbekannte mehr für Menschen außerhalb Italiens. Es reicht nicht für Deutsche, die sie immer mehr anderen touristischen Zielen bevorzugen. Und heuer kommt noch dazu, dass L'Aquila die Hauptstadt, auch die Kulturhauptstadt Italiens für dieses Jahr ist. Und wir, keine von uns ist aus dort. Und daher haben wir selbst erst die Chance ergriffen, sozusagen so ein bisschen mehr davon zu erfahren, ein wenig zu recherchieren. Und hier teilen wir unsere Erkenntnisse. Aber wie immer starten wir mit der Pillola d'Italiano, unsere Dosis italienische Sprache von und mit Sergio, der heute da ist, aber der hat es schon für uns aufgenommen. Hören wir zu und bis gleich auf Radio Lora München 92.4.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana, willkommen zu Pillola d'Italiano von diesem Monat. Die Folge dieses Monats ist ganz der Stadt L'Aquila gewidmet. Die Herkunft des Namens ist umstritten. Der Name dürfte in erster Linie auf eine Verkleinerungsform des lateinischen Wortes aqua, Wasser, zurückgehen. Grund dafür sind die zahlreichen Quellen in der ursprünglichen Stadt. Die Burg, die dem Namen wahrscheinlich seinen Ursprung gab, hieß Santa Maria de Aquilis. Aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit mit dem Namen des Vogels, der auf den kaiserlichen Wappen abgebildet ist, wurde der Name dann wahrscheinlich endgültig zu Aquila. Die Geschichte des Wortes Aquila als Vogel, also Adler, ist deutlich komplizierter. Der lateinische Begriff hat seinerseits keine gesicherte Herkunft, wie das Online-Etymologie-Wörterbuch berichtet. Die meisten Wissenschaftlerinnen führen ihn auf das Adjektiv Aquilus zurück, das von den indoeuropäischen Wurzeln Ak stammt und Dunkelsein bedeutet. Somit würde er auf die Vorstellung eines Vogels mit dunklen Federn verweisen. Andere denken hingegen an die indoeuropäischen Wurzeln Ac, also durchdringen, woraus sich die bildliche Bedeutung vorbeiziehen, schnell sein, ergibt. Eine letzte Hypothese bezieht sich auf den altgriechischen Namen Ethos, der mit dem Verb aimi in Verbindung stehen soll, also der Wind weht, womit der Adler der Vogel wäre, der in der Region der Winde schwebt. Diese drei Ideen führen jedenfalls auf ein einziges Konzept der Unterscheidung von anderen Vögeln zurück. So muss auch die Stadt in ihren Anfängen gewesen sein, wenn wir den Worten von Buccio di Ranallo, einem Dichter und Schriftsteller des 14. Jahrhunderts, Glauben schenken, der über die Gründung von L'Aquila schrieb: Gridaro tutti insieme, la città facciamo bella, che nulla nel regame non si apparecchia della. Auf Deutsch: Alle riefen gemeinsam: Lasst uns die Stadt schön gestalten, damit im ganzen Königreich nichts ihr gleichkommt. Eine weitere Vorstellung von der Pracht der Stadt findet sich in weiteren Worten von Buccio di Ranallo, nämlich Locunto Serra d'Aquila, magnifica cittade, ed è quilli che la fecero con grande sagacitate. Per non esser vassalli cercaro la libertade, e non voler signore se non con la maggestade. Auf Deutsch, ich erzähle von Aquila, der prächtigen Stadt, und von jenen, die sie mit großen Schafsmin erbauten. Um keine Vassallen zu sein, strebte sie nach Freiheit und wollten keinen Herr, sondern nur die Majestät. Dieses Konzept hat sich, zumindest aus geografischer Sicht, bis heute erhalten. Wir zitieren in diesem Zusammenhang einen Schriftsteller und Journalisten aus unserer näheren Umgebung, nämlich Guido Piovene, Autor unter anderem des zwischen 1957 und 1967 verfassten Essays Viaggio in Italia, also Reise in Italien. Über L'Aquila sagt Piovene, und ich zitiere direkt in Übersetzung: Überall spürt man die Weite. Deshalb ist L'Aquila fröhlich. Auf über 700 Meter gelegen, die höchste, wenn ich mich nicht irre, unter den italienischen Provinzhauptstädten nach Enna und Potenza, ist es eine Stadt, die atmet. Sobald der Blick eine Lücke findet, schweift er sofort in die Ferne. Mit der Unmittelbarkeit eines untergetauchten Körpers, der an die Oberfläche kommt, bis hin zum Gran Sasso und zum Sirent, die das weite Tal dominieren. Zitat Ende. Auch in der Alterssprache wird der Adler mit positiven Eigenschaften assoziiert. Das Redewendungswörterbuch des Corriere della Sera führt drei Ausdrücke auf. Der gebräuchlichste ist essere un aquila, also ein Adler sein, was so viel bedeutet wie besonders klug sein. Die etymologische Webseite Una parola al giorno berichtet, dass diese Redewendung sehr verbreitet ist, wenn auch wissenschaftlich nicht korrekt. Tatsächlich, so die Webseite, seien Adler weniger schlau als andere Vögel, wie Raben und Papageien, und weit entfernt von den raffinierten Köpfen der Primaten. Die zweite Redewendung, die im Wörterbuch des Corriere della Sera aufgeführt ist, lautet avere una vista d'aquila, also einen Adlerblick haben. Also ich zitiere, ein besonders scharfes Sehvermögen, vergleichbar mit den von Adlern, die ihre Beute aus der Höhe auch aus größerer Entfernung ausmachen. In diesem Fall bestätigt die Webseite Una Parola al Giorno, dass es sich hierbei um eine wissenschaftliche Tatsache handelt. So heißt es auf der Webseite. Es ist in der Tat wahr, dass diese Tiere einen Adlerblick besitzen, der von einer fast schon Science-Fiction-artigen Schärfe ist. Wenn wir relativ gesehen so sehen könnten wie sie, würden wir eine Ameise auf dem Bürgersteig von der Höhe eines 10-stöckigen Gebäudes aus erkennen können. Als ob das noch nicht genug wäre, haben Adler eine 340-Grad-Sichtfeld gegenüber unserem mageren 180 Grad und sehen mehr Farben als wir, einschließlich des Ultraviolets. Die dritte Redewendung, die im Wörterbuch des Corriere della Sera aufgeführt ist, von der Una Parola al Giorno jedoch nichts erwähnt, lautet avere la vecchiaia dell'aquila, etwa das Alter eines Adlers haben. Was bedeutet das Alter bei gut körperlicher und geistiger Gesundheit zu verbinden? So schreibt das Wörterbuch über den Ursprung der Redewendung. Sie greift eine Maxime auf, die lautet vecchiaia d'aquila, giovinezza dall'odola, also Alters des Adlers, Jugend entleerliche. Womit gemeint ist, dass wirklich starke Menschen auch in hohem Alter stark bleiben, während die Schwächen ihnen unterlegen bleiben, auch wenn sie jünger sind. Das Bild stammt aus einem Vers des Psalmen 102,5 und wird auch von Ambrosius und Augustinus verwendet. Unabhängig von der Etymologie und der sprachlichen Herangehensweise, die sie bevorzugen, möchten wir mit einem Wunsch schließen. Wir haben uns für den Wunsch der Schriftstellerin Donatella di Pietrantonio entschieden, die aus den Abruzzen stammt und L'Aquila wie ihre Westentasche kennt. Am Rande der Eröffnung des Jahres der italienischen Kulturstadt 2026 sagte di Pietrantonio, und ich zitiere direkt in der Übersetzung: Ich wünsche mir, dass dieses Jahr hier in L'Aquila wichtig wird, dass es hochwertige, bedeutende Initiativen gibt, aber nicht nur in L'Aquila, sondern auch in den kleineren Orten, so wie es im Programm vorgesehen ist, den seit dem Erdbeben von 2009 haben die kleinen Orte zu kämpfen. Sie haben größere Schwierigkeiten, auch in Bezug auf das kulturelle Leben zu bestehen. Und daher wünschen wir uns alle, dass die Region insgesamt von dieser Chance profitiert. Machen wir uns diesen Wunsch zu eigen. Möge das Kulturjahr für die von Erdbeben 2009 betroffenen Gebiete kein Endpunkt sein, sondern ein Neuanfang, ein neuer Weg, den es zu beschreiten gilt und den immer mehr Menschen kennenlernen sollen. Bis bald!
Danke, Sergio, für die schöne Pillola.
Sehr gerne.
Sehr informativ, auch für die Adlersicht, was ich gerade sehr beneide. Reden wir von L'Aquila als Kulturhauptstadt, wie es passiert überhaupt und der Weg zur Bewerbung von L'Aquila als Capitale Italiana della Cultura, Kulturhauptstadt, ist eigentlich lang gewesen. Es handelte sich um keine spontane Ideen, begann eigentlich bereits 2019, als die Stadt zwar die Finalrunde erreichte, aber den Titel nicht gewann. Von da an ruhte die Arbeit jedoch nie und es entstand ein kulturelles Beobachtungszentrum, das nicht nur als Forschungsinstitut fungierte, sondern als Plattform zur Stärkung des städtischen Lebens und auch durch öffentliche Ideenwerkstätten mit der Bevölkerung. Außerdem wurde eine Sommerschule für kulturelle Bildung ins Leben gerufen. Koordiniert vom Gemeinderat und unter anderem vom Gran Sasso Science Institute. Gran Sasso haben wir schon mal gehört und hören wir auch immer mal. Das ist ein wichtiges Zentrum auch für physikalische Forschung in Italien und eigentlich weltweit. Eben wurde die Kandidatur in enger Abstimmung mit den Binnengemeinden des Umlandes entwickelt und das heißt, L'Aquila war als Bezugspunkt gedacht für ein weitläufiges ländliches Hinterland, also auch alle Städte umherum. So saß 2024 beim zweiten Anlauf, hat die Stadt ihr Dossier fertig und es trägt den Titel L'Aquila Città Multiverso. L'Aquila, also die Multiversumsstadt, und stützt sich auf 5 tragende Achsen. Multikulturalität, Multidisziplinarität, Multitemporalität, Multireproduzierbarkeit und Multinaturalität. Also dahinter steckt eine Idee, dass die Stadt will über vereinfachende Etiketten hinausgehen, also nicht so einfach die Stadt des Weins oder der Keramik, und stattdessen so ihre Vielschichtigkeit als Stärke begreifen. Die einstimmig tagende Jury empfahl L'Aquila mit folgender Begründung: Das Dossier schlage ein Modell zur Aufwertung des Territoriums und des kulturellen, künstlerischen und natürlichen Erbes vor. Es ziele auf die Wiedergewinnung einer Identität, in dem Kultur als Motor für Wachstum und als konstituierendes Element einer Gemeinschaft verstanden werde. Das Projekt binde eine bedeutende Zahl von Akteuren ein und schaffe eine starke Verbindung mit den umliegenden Gebieten. Besonders positiv bewertet wurde die Einbindung des Museen, Bibliotheken und Universitätssystemen sowie die Aufmerksamkeit von jungen Menschen, die nicht nur als Publikum, sondern als aktive Gestalter, Gestalterinnen auftreten sollen. Und es wurde auch als ausgezeichnet bewertet. L'Aquila trägt eine schwere Geschichte mit sich und wir kennen so, ein bisschen werden wir auch noch darüber reden, dass mit der Erdbeben und lange Jahre erzählte die Stadt fast zwangsläufig dieselbe Geschichte, also die verwundete Stadt, Schmerz und die Notwendigkeit einer Wiederaufbau. Am 6. April 2009 eben diese Zerstörung gab 300 Menschen den Tod. Und die Kandidatur entstand aus der Erkenntnis, dass die Erdstöße nicht nur materielle, sondern auch soziale und relationale Brüche hinterlassen haben. So, das heißt, dieses ganze Projekt wurde auch gemeinsam mit der Region, mit Gemeinde Rieti und Sonderbüros, genau so ein bisschen auch diese Trauma zu überwinden und auch die anderen Systeme und Netzwerke zu rekonstruieren. Das Kulturhauptstadtjahr bringt auch konkrete symbolische Rückgaben an die Stadt mit sich. Es wird dann die Wiedereröffnung von Teatro Comunale nach 17 Jahren passieren. Museo Nazionale d'Abruzzo wieder in diese Renaissance-Schloss einziehen. Nochmal auch Teatro San Filippo wird dank der Erlöse des Liedes zu Domani, das wurde auch von einer Gruppe von Sängern und Sängerinnen unmittelbar nach dem Erdbeben gesungen in einem Konzert, und dann wurde auch das wieder eröffnet. Und es ist wieder ein Ort für Künstlerinnen und Künstler, wo sie weitermachen können. Eines der Schlüsselelemente des Jahres, die Einrichtung des ersten städtischen Kulturobservatoriums Italiens, das den Einfluss von Kulturpolitik auf Wohlbefinden, sozialen Zusammenhalt und Stadtentwicklung systematisch messen soll. Das macht L'Aquila nicht nur zum Veranstaltungsort, sondern zum einem nationalen Laboratorium. Und das Programm natürlich hatte so Finanzierer wie Restart 2, das ist von dem Gemeinderat von L'Aquila über 17 Millionen Euro für kulturelle Entwicklung in sismische Einzugsgebiet zur Verfügung gestellt hat. Kann man natürlich auch kritische Aspekte davon. Der Weg war nicht so ganz frei von Spannungen. Bereits bei der Bekanntgabe der Entscheidung melden sie sich kritische Stimmen zu Wort. Der Bürgermeister von Rimini zum Beispiel, das eigentlich so auch mit einbezogen ist, obwohl jetzt nicht mehr Abruzzen war, öffentliche die Frage auf, ob die Nähe eines abruzzesischen Senators der Regierungspartei zum Kultusministerium sowie einem im Vorfeld bekannt gewordenen Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kunstmuseum Maxis, das viel größer ist, und L'Aquila, die Unparteilichkeit des Verfahrens beeinflusst haben sollte. Die Jury und das Ministerium wiesen die Vorwürfe zurück, aber das Urteil war einstimmig und mit einer ausführlichen fachlichen Begründung versehen. Also wir sind zuversichtlich, dass alles gut gelaufen ist, aber passieren solche Sachen. Parallel dazu beschäftige eine grundsätzliche Frage die Stadt selbst. Kurz vor der Eröffnung des Kulturhauptes Stadtjahres beschrieb ein viel beachteter Artikel des Corriere della Sera L'Aquila als unvollendete Kulturhauptstadt inmitten von Baustelle, ungelöste Fragen rund um den Wiederaufbau der Kathedrale bis zum Rathausturm. Beobachterinnen und Beobachter vor Ort warnten zugleich davor, das Jahr in ein bloß Veranstaltungsprogramm zu verwandeln, das an der Bevölkerung vorbeizieht, ohne wirklich in den Alltag der Stadt einzudringen. Aber die eigentliche Herausforderung ist klar benannt, die Kultur soll Infrastruktur sein, also nicht Dekoration. L'Aquila hat am eigenen Leib erfahren, dass eben physischer Wiederaufbau allein keine Stadt zurückbringt. Häuser ohne Leben, entleerte historische Zentren, Peripherie ohne Funktion, das sind alle tatsächlich Risiken, die zu vermeiden gilt und das eigentlich Italien schon kennt von anderen tragischen Ereignissen aus der Vergangenheit leider, wie zum Beispiel in der 80er Jahren. Das Jahr 2026 stellt eine andere Forderung zu beweisen, dass Kultur eben als Motor für die Entwicklung und sozialen Kit und ein Zeichen der Kontinuität sein kann. Jetzt, ob das passieren wird, wissen wir nicht. Dieses Jahr ist mittlerweile schon fortgeschritten und werden wir sehen, was das Publikum sagen wird und vor allem auch die Bevölkerung dann nächstes Jahr dann wirklich noch benutzen kann und in ihre eigenen Leben integriert hat. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Das ist über diesen bürokratischen Teil sozusagen. Das ist jetzt die Geschichte dieser Kandidatur. Viel interessanter ist vielleicht ein bisschen zu erfahren, woher L'Aquila kommt. Und da gebe ich das Wort an Andrea.
Ja, fangen wir mal wieder ein bisschen in der Schule mit der Geografie an. Ja. Also nichts Bedrohliches. Es geht nur um zu verstehen, wo L'Aquila liegt und was die Stadt und der Umland ausmacht. L'Aquila liegt auf etwa 720 Meter über dem Meeresspiegel. Im Herzen der zentralen apenninischen Abruzzen. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Die geografische Lage ist außergewöhnlich. Die Stadt ist in ein Zwischenmontanbecken eingebettet, die sogenannte Conca Aquilana, umgeben von einigen der höchsten Gipfel der gesamten Apenninkette, unter anderem der Gran Sasso, also der große Stein, was wir gerade mal schon erwähnt haben. Eben in Nordosten erhebt sich dieses Massiv, das Gran Sasso d'Italia, mit dem Corno Grande auf fast 3000 Meter Höhe, dem höchsten Gipfel des Apennins, der die Landschaft eindrucksvoll dominiert. Im Süden und Westen liegen die Gebirge Sirente und Velino, über 2000 Meter hoch. Im Südosten erstreckt sich die Kette der Majella. Durch die Stadt fließt der Fluss Aterno, der in der Nähe von Monterreale entspringt und in Richtung Südost bis zur Adriaküste fließt, wo er dann als Pescara ins Meer mündet, neben der gleichnamigen Stadt.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist interessant.
Ja, der Nunzio schrieb ein Gedicht, Le Novelle della Pescara.
Ach so.
Also damit meinte er der Fluss, nicht die Stadt.
Und nicht die Stadt. Okay. Das
die Stadt.
Ist sehr gut zu wissen. Danke, André.
Wichtig für die Geologie des Umlands, das Tal des Flusses Aterno fällt mit einer wichtigen tektonischen Störung in apenninischer Ausrichtung zusammen und ist eine alluviale Ebene innerhalb der Rücken des Apennins.
Das ist sehr schwierig zu verstehen.
Das ist ziemlich schwierig zu verstehen, aber das klingt bedrohlich zumindest. Mhm. Ja? Das erklärt vieles, was in dem Territorium passiert ist. Das umliegende Gebiet ist von mittelalterlichen Kleinstädten und weiten Zwischenmontanebenen durchzogen, die den jahrtausendalten Wechsel zwischen Seesedimentation und tektonischer Erhebung bezeugen. Ein Beispiel davon ist die Fucino-Ebene, die 1875 trockengelegt wurde, um daraus neues Ackerland zu erhalten.
Danke, Andrea. Und das ist sozusagen mit der Geografie die Oberfläche. Jetzt wollen wir genauer schauen, was unter der Stadt passiert. Kannst du uns was erzählen?
Es gibt vieles zu sagen und es ist auch relativ kompliziert. Die Region um L'Aquila ist durch eine komplexe geologische Struktur gekennzeichnet, dominiert von einer Reihe aktiver Verwerfungen, die den Apennin durchziehen. Das gilt übrigens auch für ganz Italien, mehr oder weniger, mit unterschiedlichen Schweregrad. Diese Verwerfungen sind das Ergebnis der kontinuierlichen Wechselwirkung zwischen der eurasischen und der afrikanischen Platte, die durch ihr gegenseitiges Gegeneinanderdrücken Spannungen in der Erdkruste erzeugen. Wenn diese Spannungen sich entladen, entstehen Erdbeben. Der Mechanismus, der die Seismizität der Zone bestimmt, ist jedoch vielschichtiger als eine einfache Kompression. Während die ursprüngliche Entstehung des Apennins vor Dutzend Millionen Jahren auf die Kollision und Kompression zwischen der afrikanischen und der eurasischen Platte zurückgeht, die Überschiebungen und Falten erzeugte, ist das heutige tektonische Regime in diesem Teil der Kette überwiegend extensional. Mit anderen Worten, die Erdkruste wird quer zur Apenninkette dünner und breiter, wobei Normalverwerfungen entstehen, die Gesteinsblöcke nach unten absenken. Das Erdbeben vom 6. April 2009 zum Beispiel wurde durch die Aktivierung einer dieser Normalverwerfungen ausgelöst, der sogenannten Paganica-Verwerfung, deren Oberflächenspuren in der geologischen Kartierung klar erkennbar sind. Paläoseismologische Studien haben ihre Aktivierungsgeschichte über die letzten Jahrtausende rekonstruiert. Das betroffene Gebiet ist der Risikoskala Italiens auf Stufe 2 eingestuft, mit mehreren bekannten aktiven Verwerfungen. Historische Seismologenstudien über das letzte Jahrtausend zeigen seismische Zyklen von etwa 300 bis 350 Jahren. Also das ist relativ gefährlich, dort zu leben. Die letzten bedeutenden Erdbeben ereignen sich im 15. und im 18. Jahrhundert mit Magnituden von bis zu fast 7. Das heißt, die Stadt wird fast komplett zerstört. Ein verschärfender geologischer Faktor ist die Beschaffenheit des Untergrunds, des Aquilaner Beckens. Die am stärksten vom Erdbeben 2009 betroffenen Gebiete waren jene, die Standorteffekten unterlagen. Durch das Vorhandensein von weichem Alluvionalboden, der die Oberflächenwellen in den Zonen nahe dem Fluss Aterno verstärkte. In Onna beispielsweise, das ist ein kleiner Vorort vor L'Aquila, liegt der Felsengrund etwa 200 Meter tief unterhalb der alluvialen Ablagerungen. Und der starke Geschwindigkeitskontrast an dieser Grenzfläche spielte eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung der Erschütterungen, mit Werten, die 3 bis 5 Mal höher lagen als an nahegelegenen Felsstellen.
Genau, also zu Geografie und Geologie wollen wir vielleicht gerne zur Geschichte kommen. Welche sind dann die wichtigsten Momente der Geschichte von L'Aquila und wie haben die Erdbeben diese Geschichte beeinflusst. Kannst du uns was dazu sagen?
Ja, im Grunde wurde die Stadt mehrmals zerstört, könnte man sagen. Es ist auch eine der wenigen großen mittelalterlichen Stadtgründungen Italiens. Sie befand sich bei der Gründung im nördlichsten Teil des Königreichs Sizilien. Um 1230 entstand sie auf Befehl von Kaiser Friedrich II. Von Hohenstaufen, der auch König von Sizilien war.
Das ist interessant, weil lustigerweise Abruzzen gehört jetzt, weil ganz formell könnte man sagen, das ist Norditalien. Aber in unserem Verständnis oft Abruzzen, also ich komme eben aus dem ehemaligen Reich von Friedrich II. Und wir sehen immer so fast eine Nähe zu dieser Region, obwohl es so weit weg ist. Und das ist interessant, vielleicht historisch gesehen, weil wir zusammengehörten.
Ja, das ist im Grunde der Norden des Südens. Genauso wie die Provinz Rimini der Süden des Nordens ist, mehr oder weniger. Oder wir in Veneto sagen wir Ferrara, fast immer.
Ja, genau, ja, stimmt.
Diese Stadt wurde an der Stelle, nach der Überlieferung zumindest, von 99 Dörfern mit dem Ziel, den Einfluss des Königreichs Sizilien im Norden zu sichern. 1254 wurde der Bau unter Friedrichs Sohn Konrad IV. Abgeschlossen. Die Zahl 99 wurde zum Herzstück der städtischen Identität. Die Uhr am Rathausturm schlägt 99 Mal. Und in der Fontana delle 99 Cannelle sprudelt das Wasser aus 93 Masken und 6 einfachen Röhren. Bereits 1294 erlangte die Stadt geistliche Bedeutung. Die Bulle Inter Sanctorum Solemnia vom Papst Celestin V. begründete ein Ablassprivileg für die Basilika Santa Maria di Collemaggio und damit die alljährliche Perdonanza Celestiniana, seit 2019 immaterielles Kulturerbe der UNESCO, wovon wir dann auch noch später sprechen werden. Im 15. Jahrhundert entwickelte sich L'Aquila zu einem bedeutenden Zentrum der Renaissance. Die Stadt galt als wichtigste Festungsstadt des neapolitanischen Königreiches. Handel und Wohlproduktion brachten Reichtum und prächtige Kirchen, Paläste und Adelssitze prägten das Stadtbild. Die Basilika San Bernardino mit ihrer imposanten Marmortreppe und ihrem vergoldeten Innenraum zeigt noch heute von dieser Blütezeit. Gegen die sie schließlich erobernden Spanier rebellierten die Bewohner ab 1528, woraufhin diese zum eigenen Schutz eine große Festung errichteten, das Castello Cinquecentesco, also der Schloss aus dem 16. Jahrhundert, das noch heute die Stadtbild-Silhouette beherrschte und heute das Nationalmuseum der Abruzzen beherbergt. Mit der Vereinigung Italiens 1861 erlitten die Region und ihre Hauptstadt immense wirtschaftliche Einbußen. Viele Menschen verließen die Stadt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es, die regionale Wirtschaft zu stabilisieren und zu einem Aufschwung zu verhelfen. Die Eröffnung der Universität 1964 und der Autobahn A24 nach Rom verwandelten L'Aquila in ein lebendiges Bildungs- und Kulturzentrum. Der amerikanische Pianist Arthur Rubinstein soll es einmal das Salzburg der Abruzzen genannt haben.
Sehr interessant.
Aus dieser Geschichte des immer neuen Beginnes nach den vielen Erdbeben, dazu mehr in Kürze, schöpft L'Aquila seine besondere Kraft. 2026 trägt die Stadt den Titel der italienischen Kulturhauptstadt, das haben wir gerade gehört, nicht trotz ihrer Wunden, sondern wegen ihnen. Wie beim japanischen Kintsugi, der Kunst zerbrochene Dinde mit Gold zu kitten, trägt L'Aquila seine Brüche offen zur Schau. Als Zeugnis von Vergänglichkeit, Widerstandskraft und der unbeirrten Fähigkeit des Menschen, nach ihrem Zusammenbruch neu anzufangen. Und das mussten, wie gesagt, die Aquilaner mehrmals tun.
Lora Italiana, die etwas andere italienische Stunde, auf Radio Lora München 92.4. Bleibt dabei!
Genau, und deswegen, vielleicht kannst du uns genauer was zur Geschichte der Erdbeben noch erzählen.
Das ist eine lange Geschichte und auch traurige. Das erste große dokumentierte Erdbeben ereignete sich bereits 1315, nur etwa 70 Jahre nach der Stadtgründung. Ja, man spricht schon vom Pech. Im Jahr 1254 Dann kam noch ein Erdbeben im Jahr 1349. Das Erdbeben vom 9. September 1349 mit einer geschätzten Magnitude von etwa 6,5, auch ziemlich stark, verursachte nicht nur in L'Aquila, sondern in weiten Teilen Mittelitaliens schwere Schäden. Dieses Ereignis war besonders verheerend, da es eine Stadt traf, die bereits durch jahrelange Hungersnöte und Seuchen geschwächt war. Ein Jahr zuvor hat es der Schwarze Tod gegeben, also die Pest in ganz Europa. Dann das Erdbeben vom 26. November 1461, ebenfalls mit einer geschätzten Magnitude von etwa 6,4, führte zum Einsturz zahlreicher Kirchen, Paläste und Wohnhäuser. Dann das Beben von 1703. Und dieser gilt als einer der schwersten seismischen Katastrophen der italienischen Geschichte, gemessen an geografischer Ausdehnung und Opferzahl. Insgesamt forderte die seismische Krise 9.671 Tote, davon fast 8.000 in der Provinz Abruzzo Ulteriore, das ist die alte Provinz des Königreichs Siziliens. Das Beben vom 2. Februar 1703 mit Epizentrum bei Pizzoli hat eine Momentmagnitude von 6,7 und eine Intensität von 10 auf der Mercalli-Skala. Das ist eine alte Schadenskala, die wir in Italien sehr oft benutzt haben. Mittlerweile wird sehr selten benutzt. Das hat nicht mit der Magnitude, also mit der Stärke des Erdbebens zu tun, sondern mit den Schäden, die dieser Erdbeben hinterlassen. Die freigesetzte Energie war etwa 5-mal größer als jene des Erdbebens von 2009. Die Tragödie prägte die Gemeinschaft so tiefgreifend, dass die historischen ursprünglichen Stadtfarben Weiß und Rot in Schwarz und Grün geändert wurden. Ersteres als Zeichen der Trauer und letzteres als Symbol der Hoffnung. Und dann kommen wir zu den heutigen Tagen. Das Hauptbeben vom 6. April 2009 ereignete sich um 3.32 Uhr, also tief in der Nacht, und hatte eine Momentmagnitude von 6,3 mit dem Epizentrum im Bereich zwischen den Ortschaften Royo Colle, Genzano di Sassa und Colle Fracido. Das Erdbeben forderte 309 Todesopfer und über 1.600 Verletzte und rund 80.000 Obdachlose, mit geschätzten Schäden von über 10 Milliarden Euro. Im Jahr 2010 erklärte das INGV im gesamten Stadtgebiet von L'Aquila etwa 18.000 Erdbeben registriert zu haben. Die meisten davon natürlich kann man nicht spüren, also da spüren nur die Instrumente. Welche Folgen haben diese Erdbeben? Die Folgen, die haben sich über die Jahrhunderte auf drei Ebenen überlagert. Auf der menschlichen Ebene brachte jedes große Beben massives Leid und kollektives Trauma. Das Erdbeben von 2009 zum Beispiel ließ ganze Familien jahrelang ohne Unterkunft, mit Zehntausenden von Obdachlosen, die zunächst in Zeltlagern und danach in den berüchtigten MAP-Häusern und den in der Peripherie errichteten Kleinsiedlungen untergebracht wurden. Es handelt sich dabei um Plattenbauten und Kleinhäusern, die ganz schnell errichtet werden können, und daraus entstanden ganze Dörfer sozusagen. Auf der städtebaulichen und architektonischen Ebene trägt L'Aquila ein historisches Zentrum, das die Spuren ihrer postseimischen Wiederaufbauphase trägt. Kirchen, Paläste und Brunnen, wie der berühmte Fontana delle 99 Cannelle, wurden mehrfach wieder aufgebaut oder restauriert. Nach 2009 blieb die Innenstadt mehr als 10 Jahre lang teilweise gesperrt, mit weiträumigen Absperrungen und allgegenwärtigen Baugerüsten. Die Restaurierung der Basilika von Colle Maggio, bereits 1703 beschädigt und 2009 erneut getroffen, wurde 2017 aber abgeschlossen und erhielt 2020 den Kulturerbepreis der Europäischen Union. Auf der kulturellen und identitären Ebene hat sich die Stadt über die Jahrhunderte eine außerordentliche Widerstandsfähigkeit entwickelt. Genau diese Geschichte von Zerstörung und Wiedergeburt inspirierte die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2026. L'Aquila ist somit eine Stadt, die in ihrem städtischen Gefüge selbst das geologische Gedächtnis des Territoriums trägt. Jeder Stein erzählt also nicht nur von Kunst und Geschichte, sondern auch von der Kraft der Erde, die bebte, und von den Menschen, die immer wieder neu zu bauen beginnen.
Vielen Dank, Andrea. Jetzt wollen wir vielleicht was genauer über die Kultur hören und das besprechen wir gerne mit Christina.
Genau, also wir haben schon ein paar Informationen gehört, ein paar Ereignisse oder auch Stadtmonumenten. Und ich möchte jetzt anfangen mit ein paar religiösen Feiern, die in L'Aquila entstanden sind. Und eine davon, haben wir schon von Andrea gehört, ist die Perdonanza Celestiniana, die jedes Jahr Ende August in L'Aquila stattfindet und ist eine der bedeutendsten religiöse und historische Veranstaltungen Italiens. Ihre Ursprünge reichen bis ins Jahr 1294 zurück, als Papst Celestin V., der war derjenige, der die Basilika von Collemaggio an bestimmten Tagen besucht hat, und er hat dieser vollkommene Ablass gewährt. Ein Vorläufer des Konzepts von Jubiläum. Die Feier erstreckt sich über eine Woche voller Ereignisse, darunter der historische Umzug der Bulle, das Entzünden des Tripods des Friedens und vor allem das Öffnen des Heiligen Tores, der zentrale und hochsymbolische Moment. Die Perdonanza, also perdonare bedeutet verzeihen, vermittelt eine universelle Botschaft von Vergebung, Frieden und Versöhnung und ist heute auch international als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Danach haben wir noch zahlreiche populäre religiöse Traditionen und dazu gehört die Karfreitagsprozession, eine der intensivsten Momente des liturgischen Jahres. Bruderschaften ziehen schweigend durch die Straßen der Stadt, begleitet von sakralen Gesängen und einer Atmosphäre tiefer Spiritualität. Eine weitere stark gelebte Tradition ist das Fest zu Ehren des heiligen Agnes am 21. Januar. Im Laufe der Zeit ist seine religiöse Bedeutung verloren gegangen und es ist mehr ein Moment der Geselligkeit und kollektive Ironie geworden. Im Mittelpunkt stehen die Kongregationen, Gruppen, die sich treffen, um Abendessen und Ritualen zu organisieren, bei denen ironische Preise an Personen vergeben werden, die sich im Laufe des Jahres negativ hervorgetan haben.
Sehr schön.
Durch spitze Reden und Scherze erzählt und verspottet die Gemeinschaft sich selbst und hält eine Tradition lebendig, die historische Erinnerung und kritischen Geist vereint. Es ist eine Gelegenheit, soziale Bindungen zu stärken und die städtische Identität mit Leichtigkeit und Intelligenz zu feiern.
Das war erstmal zu Religion. Was kannst du uns noch zu Kunstgeschichte erzählen?
Also künstlerisch gesehen ist die Stadt ein wahres Schatzkästchen. Zu den Hauptdenkmälern gehören die Basilika Santa Maria di Collemaggio, haben wir schon gehört, berühmt für ihre geometrische Fassade aus weißem und rosafarbenen Stein. Und die Basilika San Bernardino, eines der Beispiele der Renaissance-Architektur in den Abruzzen. Nicht weniger bedeutend ist der Brunnen der 99 Fontänen, also La Fontana delle 99 Cannelle, Symbol der Stadt und ihrer Ursprünge. Er wurde im 13. Jahrhundert wahrscheinlich nach den Plänen des Architekten Tancredi da Pentima errichtet, befindet sich im Stadtviertel Rivera und ist eng mit dem Gründungsmythos von L'Aquila verbunden. Der Legende zufolge repräsentieren die 99 Wasserstrahlen die Burgen, die zur Gründung der Stadt beitrugen, während die 99 unterschiedliche Steingesichter die Identität und Autonomie jeder ursprünglichen Gemeinschaft symbolisieren. Architektonisch ist der Brunnen rechteckig angelegt, mit Wänden aus weißem und rosafarbenem Stein, ein typisches Merkmal vieler Gebäude in L'Aquila. Das Wasser fließt kontinuierlich aus den Fontänen und erzeugt einen eindrucksvollen visuellen und akustischen Effekt. Nach dem Erdbeben von 2009 gehörte zu den ersten restaurierten Monumenten und wurde der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Es gibt aber andere Volksbräuche, die zeigen sich auch in verschiedenen Stadtviertelfesten, Jahrmärkten und Ritualen des landwirtschaftlichen Kalenders. In einigen Ortsteilen werden weiterhin Erntefeste oder Feierlichkeiten zur Transhumanz begangen mit Musik, Tanz und typischen Speisen. Wir werden später von Fabiana was davon hören.
Absolut.
Ja, genau, du sagst, dann, dass Speisen kommen später. Mich würde gerne interessieren, was zu Musik hast du auch für uns?
Bestimmt, also musikalisch präsentiert L'Aquila eine doppelte Seele, volkstümlich und akademisch. Die abruzzesische Volksmusik verwendete traditionelle Instrumente wie Zampogna, Ciaramella und Drehorgel und ist heute noch bei Festen und Feierlichkeiten lebendig. Die Gesänge erzählen Geschichten des Alltags, der Arbeit und der Andacht und werden mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Daneben existiert aber eine bedeutende akademische Musikkultur, verbunden mit dem Konservatorium Alfredo Casella. Im 20. Jahrhundert gegründet, hat das Konservatorium zahlreiche Musiker ausgebildet. Zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Musikwelt von L'Aquila gehören Nino Carloni, eine zentrale Figur in der kulturellen Förderung der Stadt, und zeitgenössische Komponisten, die zur Verbreitung moderner und experimenteller Musik beigetragen haben. Eine fundamentale Rolle spielt auch die Società Aquilana dei Concerti Baratelli, die im Laufe der Zeit internationale Künstler wie Salvatore Accardo, Maurizio Pollini und Uto Ughi beherbergte. Das Konzertprogramm reicht von klassischer Musik über Jazz bis hin zu zeitgenössischer Musik und macht L'Aquila zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum.
Vielen Dank. Und zum Theater kannst du noch ein paar Worte vielleicht sagen?
Gerne. Also das Theater ist ein weiterer Eckpfeiler des kulturellen Lebens in der Stadt. In dem Teatro Comunale dell'Aquila gab es Theaterkompanien und berühmte Schauspieler wie Vittorio Gassman und Giorgio Albertazzi. Aufgeführt wurden Klassiker des italienischen Theaters wie Werke von Luigi Pirandello und Carlo Goldoni, aber auch Tragödien von William Shakespeare und zeitgenössische Stücke. Neben dem Schauspieltheater fanden auch Opern und experimentelle Aufführungen ihren Platz, ein Zeichen für eine lebhafte und innovative Kulturszene. Zu den wichtigsten städtischen Ereignissen, also neben dem Theater, gibt es noch Veranstaltungen wie I Cantieri dell'Immaginario, Imaginäre oder der Fantasie. Das ist ein Sommerfestival, das Theater, Musik, Tanz und bildende Kunst vereint. Wir haben schon davon gehört, dass in 2009 gab es ein Erdbeben, es hat viel zerstört und auch das Theater hat neue Vitalität gefunden. Bis zur vollständigen Wiedererstellung des Teatro Comunale dell'Aquila finden Aufführungen in alternative und temporäre Räumen statt. Und lokale und nationale Gruppen bringen Stücke des Schauspiels und neue Interpretationen klassischer Werke auf die Bühne. Autoren wie Dario Fo und Vertreter der zeitgenössischen Theaters wurden häufig aufgeführt oder in L'Aquila studiert. Akademisch hat sie auch die Universität von L'Aquila beigetragen an der Kultur der Stadt, indem sich nicht nur akademische Bildung fördert, sondern auch kulturelle Initiativen, Ausstellungen, Konferenzen und internationale Kooperationen unterstützt. Die Präsenz der Studierenden hat neue Energie in die Stadt gebracht, kreative Räume, Kulturvereine und unabhängige künstlerische Initiativen sind entstanden. Es ist eine Einrichtung zu erwähnen, weil im Bereich der bildenden Künste entwickelt sich L'Aquila zunehmend als Zentrum der künstlerischen Experimentation. Ausstellungen, Installationen und Kunstprojekte beziehen öffentliche Räume und restaurierte historische Gebäude ein. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Maxi L'Aquila, eine Außenstelle des berühmten römischen Museum Maxi. Gelegen im Palazzo Ardinghelli zeigt es zeitgenössische Kunst und integriert die Stadt in den internationalen Kulturkreis. Ab April 26 wird das Maxi L'Aquila eine bedeutende Retrospektive zu Fabio Mauri zum 100. Geburtstag zeigen, eines der wichtigsten Ausstellungsereignisse des Jahres. Fabio Mauri untersuchte in seiner Arbeit Themen wie historische Erinnerung, Totalitarismus und das Verhältnis zwischen Kultur und Gesellschaft. Ebenfalls im Frühling wird das Projekt Oltre Invisibile, also über das Sichtbare, würde ich sagen, des Künstlers Liu Bolin realisiert mit Installationen und Performances als symbolträchtigen Orten der Region zwischen Kunst und Landschaft. Große Erwartungen gibt es auch für die Musik mit einer neuen Produktion der Oscar-Preisträgers Nicola Piovani, einem des prestigeträchtigsten Ereignisse im Veranstaltungskalender. Wir laden aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die offizielle Seite von L'Aquila 2026 zu besuchen, weil unter Programma Dinamico gibt es alle Ereignisse und Veranstaltungen bis Ende des Jahres. Und die sind sehr, sehr zahlreich.
Thank you.
jetzt, also wir haben viel über Kultur gehört oder Kunst, Musik. Und wir wollen jetzt wissen, was gibt zum Essen, aber in L'Aquila und zum Trinken. Oh Fabiana, was hast du
genau,
was hast
weil du zu erzählen? Wir ItalienerInnen sind und es kann nicht sein, dass wir nicht über Essen sprechen. Das wäre eigentlich komisch. Abruzzen hat, wie jeder Ort in Italien, auf jeden Fall eine tolle Tradition. Es ist eine Tradition, die aus den Bergen stammt, sozusagen. Es ist eine schlichte Küche, es ist authentisch, aber geschmackintensiv. In L'Aquila, verglichen mit den ganzen Abruzzen insgesamt, ist vielleicht die vollständigste und vielschichtigste Ausdruck dieser Küche. Natürlich, was wir feststellen, ist die Nähe auch zu Umbrien, bis zu Apulien, bis zum Lazio. Das sind die Regionen, die irgendwie, auch wenn nicht sofort angrenzen, aber irgendwie trotzdem diese Küche beeinflusst haben, weil nämlich die Stadt historisch eine strategische Verbindungsrolle zwischen unterschiedliche Regionen Mittelitaliens eingenommen hat und natürlich am Tisch wird mal beobachtet. Die Stärke der Küche L'Aquilas liegt gerade eben in der Schlichtheit und in den bäuerlichen Wurzeln. Also wir haben die Macaroni alla Chitarra, die sind Eierteigbar, die mit einem seitenähnlichen Instrument, sogenannte Gitarre, geschnitten werden. Dann haben wir sehr viele Hülsefrüchten, Suppen zum Beispiel mit Wassermehlpasta, die Suppa di Cardi, die Distelsuppe, Agnello Cacio e Ova, Lamm mit Käse und Ei, Maiale allo Spiedo, Spanferkel am Spieß. Da sehen wir, dass Friedrich II. Irgendwie so auch seinen Einfluss hatte. Und was an Süßigkeiten haben wir die Torroni, die Nougat mit Honig und Mandeln. Wir müssen dazu sagen, in Abruzzen gibt es auch Sulmona. Sulmona ist die Stadt der Konfetti. Konfetti in Italien sind diese Hochzeitsmandeln, die vielleicht für viele bekannt sind, in Deutschland weniger benutzt. Bei uns sind wirklich eine Tradition, die immer noch bei vielen Feierlichkeiten auch geschenkt werden. Und Sulmona ist die Stadt, die das eben traditionell wirklich in Italien ganz gut macht. Aber, und ich muss dazu sagen, ich wusste das nicht, das Symbolprodukt der Region ist der Safran. Er gelangte durch einen spanischen Mönch der Familie Santucci aus Navelli nach Italien. Das war ein Mitglied des Tribunals der Heiligen Inquisition, der von der Pflanze beeindruckt war und überzeugt, sie würde auf dem Hochplateau von Navelli ideale Bedingungen vorfinden. Heute wird der Zafferano dell'Aquila DOP, Safran aus L'Aquila, mit geschützter Ursprungsbezeichnung, und da sieht man, wie Italiener besessen sind mit geschützter Ursprungsbezeichnung.
Ja, wir bezeichnen über alles.
Alles. Also alles. Wir müssen ganz sicher sein, dass genau dort der beste Safran, genau dort der einzigartigste Korn gibt, also dann seid ihr einfach vielleicht daran gewohnt. Und diese Zafferano wird ausschließlich in dieser Zone angebaut und ist für seine intensive Aroma und seine leuchtende Farbe natürlich bekannt und gilt tatsächlich als einer der besten der Welt. Die Hülsenfrüchten, da haben wir auch so ein paar geschützte Sachen, zum Beispiel die Lenticchie di Santo Stefano di Sessanio. Das ist ein Presidio Slow Food, also ein Slow Food geschützte, ungefordertes Produkt. Slow Food ist so eine Organisation, die sich im Laufe der Jahre sich damit beschäftigt hat, Produkte in ihrer Qualität besonders zu schützen, in dem Sinne, dass sie auch geforscht hat, was sie charakterisiert hat und so ein bisschen eine Marke und so ein Qualitätssiegel darstellt, was es wieder mal auch mit dieser Besessenheit zu tun hat von Italienern.
Wir wollen einfach unsere Essen schützen.
Genau, und diese Lenticchie wird seit 1000 Jahren angebaut, also das hat sich schon irgendwie bewährt, dieser Anbau. Dank ihrer zarten Schale muss sie nicht eingeweicht werden und gart sehr schnell, und das ist die Hauptzutat rustikal und herzhaften Suppen. Natürlich haben wir weitere Produkte, die, glaube ich, den Deutschen sehr gut schmecken können, wie die Mortadella di Campotosto, das ist eine Schweinwurzelspezialität, die Guanciale Amatriciano. Amatriciano hören wir sehr, sehr oft auch in Deutschland, weil das ist die, so wie man auch die Amatriciana macht, wobei Amatriciana eigentlich an sich ist ein Rezept, der aus Lazio eher kommt. Dann gibt es die Porchetta, die gefüllte Spanferkel, das ist eine der beste Art, ein Panino zu essen, würde ich mal sagen. Incanestrato di Castel del Monte, das ist ein Hartkäse aus Schafmilch. Der Cacciofiore Aquilano, das ist ein Weichkäse aus L'Aquila. Und die Ricotta Ovina di Arischia, natürlich Ricotta aus Schafmilch, ist auch so sehr typisch in der Gegend. Belegen, so wie eben der Torrone di Nursia, das ist auch so eine andere Form von Nougat. Die Ferratelle, das ist ein Waffelgebäck mit der charakteristischen Rautenmousse. Auch da sehen wir so ein bisschen Kontakt mit nördlicheren Traditionen. Die Zeppole Aquilane, die sind frittiert, so ein bisschen wie die ausgezogenen, so würden wir mal sagen, in die Richtung. Und was es erwähnt, was trinkt man in Abruzzen? Also Abruzzen hat so lange so einen komischen Ruf gehabt, in dem Sinne, das wurde so ein bisschen in der günstige Ecke der Weine gesteckt. Also, man kennt den Montepulciano, aber der Montepulciano d'Abruzzo ist so fast die arme Version oder der arme Bruder von dem Montepulciano. Allerdings, ich muss jetzt die ganz tolle Sommelier unter uns dann so ein bisschen enttäuschen, aber die Rebsorte ist fast dasselbe. Also ich würde nicht behaupten, dass sie dasselbe sind, aber die sind irgendwie verwandt mit der Sangiovese aus Toskana. Genau, also der Montepulciano d'Abruzzo ist an sich so ein ferner Verwandten von dem Brunello. Bitte nicht ohnmächtig werden, wenn ich das sage, aber ist genauso gut wie andere auch. Trebbiano d'Abruzzo ist auch sehr berühmt und der Cerasuolo d'Abruzzo, das ist ein charakteristischer Roséwein, den ich gerne habe, was auch für Deutsche sehr schwierig ist, weil Deutsche tendieren, Roséweine nicht zu lieben, aber bitteschön, versucht mal das zu probieren, weil es gut gemacht, wenn es gut gemacht ist, gut. Und unter den Likören gibt es Enzianlikör, Safranlikör natürlich und der Ratafia. Und der Ratafia ist auch eine ganz interessante Sache, traditionelle Likör aus schwarzen Kirschen und Walnüssen. Auch da wird wahrscheinlich den Geschmack der Deutschen nicht so besonders treffen, weil besonders süßlich ist es, so wie im Portwein so ungefähr. Ich habe es immer sehr, sehr gerne gehabt. Ich würde sagen, jetzt kulturell, aber ich muss es unbedingt die Panarda erwähnen, weil das ist ja schon mal skurril, muss man schon sagen. Es ist eine der seltsamsten kulinarischen Traditionen der Abruzzen und das hat wirklich tiefe Wurzeln im Raum L'Aquila. Das ist ein Festmahl von schier unglaublichem Ausmaß. Die Panarda ist eine uralte abruzzesische Tradition, die ist als Brauch entstand, um Arme zu bewirten und zu speisen. Ihre Ursprünge reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück und auch D'Annunzio, der schon erwähnt wurde, unsere Dichter, nahm daran teil wohl eher, um einer Einladung nachzukommen, als auch aus echtem Interesse ermessen, weil, und das war ein großer Fehler für ihn, weil diese Mahlzeit ist sehr lang. Das Seltsamste daran ist, die Gäste dürfen keinen einzigen Gang auslassen. Andersfalls beleidigen sie den Gastgeber auf unwiderrufliche Weise, was eigentlich übrigens immer noch auch außerhalb Abruzzen passiert. Bitte schön, wenn ihr was ablehnt, es ist immer so ein bisschen gefährlich in Italien, immer noch. Und es heißt, ein Wächter der Panarda habe bewaffnet mit einem Gewehr darüber gewacht, dass alle alles hassen, mit der drohenden Mahnung, mange o te sparo. Das heißt, iss oder ich schieße.
Lieber essen.
Natürlich nur ein Scherz oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Wer weiß.
Die Gänge können zwischen 20 und 50 variieren. Und einer religiösen Überlieferung zufolge wurde dieses Festmahl am 17. Januar, das dem Fest des heiligen Antonius der Abte, weil es gibt unterschiedliche Antonius, es gibt Padua, Antonius und der Antonius der Abte, abgehalten, um eine gute Ernte zu erbitten. Heute lebt die Panarda auch noch in einigen lokalen Wiederaufführungen fort, zum Beispiel in Villa Vallelonga und Lugo de Marsi und wird eben, ansonsten ist ja verschwunden als, Gott sei Dank, also jetzt als Bedrohung für die Gesundheit sozusagen. Aber so ähnelt so ein bisschen die Tradition der Hochzeitsmahlzeiten, was auch in Süditalien teilweise gibt. Also Gott sei Dank sind wir ein bisschen mäßiger geworden. Eine historische Anmerkung am Rande, der Safran, was wir erwähnt haben, das ist zwar jetzt als Nahrungsmittel auch benutzt worden, aber ursprünglich diente tatsächlich Bollhändlern zum Färben von Stoffen. Also erst später wurde dann für die Pasta zum Beispiel benutzt. In Bezug auf Essen natürlich kann man jede Menge Möglichkeiten haben, so Festen beizuwohnen. Wir haben die Sagra dei Ceci dello Zafferano, also Fest der Kichererbsen und des Safrans. Das ist ein zweitägiges Sommerfest in August mit Gerichten eben auf Basis von Ceci, aber auch Arrosticini, das ist Lammspieße, Wurstwaren und dann gibt es auch einen charakteristischen Palio dei Asini, also ein Eselrennen. Und dann gibt es die Sagra dei Fagioli, also die Bohnenfest, weil wir haben gesagt, Hülsefrüchte sind sehr wichtig in diese ruralen Situationen. Und im Sommer findet in Navelli auch das Festival Navelli in Estate mit künstlichen und musikalischen gastronomischen Veranstaltungen. Und die Perdonanza Celestiana haben wir schon erwähnt mit Christina. Wie Christina auch erwähnt hat, es lohnt sich auf jeden Fall, die Programme und die Kalender mal auf die offizielle Seite anzuschauen und sich gut vorbereiten, indem man vielleicht so ein bisschen fastet vorher, und dann kann man sich wirklich jede Ecke suchen und dann mal genießen.
Vielen Dank, Fabiana. Also wir haben ja, ich glaube, jetzt alle wieder Hunger gekriegt nach diesem Vortrag. Wir haben gerade gegessen, aber ja, also ich meine, in Italien ist es immer so schön, also, weil jeder Dorf oder jeder Stadt, es gibt immer ein Feier, wo ein Essen beteiligt ist.
Also
man wird nicht hungrig.
Nee, das absolut. Wir hoffen, dass ein bisschen Neugierde geweckt wurde und es vielleicht für diesen Sommer...
Ein Zwischenstopp in L'Aquila wäre...
Ja, ja, vielleicht so, und ein bisschen auf der Entdeckung Brutzen. Und wir haben aber vorher die Veranstaltung in München rund um Italien mit Andrea und dann verabschieden uns also bis gleich mit Lore Italiana auf Radio Lore München 92.4.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Liebe Freunde von Lora Italiana, schauen wir uns an, was April kulturell uns bringt. Zum achten Mal findet Il Fest, italienisches Literaturfestival München, vom 24. bis zum 26. April 2026 wieder statt. Das einzige der italienischen Literatur gewidmete Festival in Deutschland. Il Fest wird von Il Fest e.V., der Online-Buchhandlung Italibri, vom Italienischen Kulturinstitut organisiert, zusammen mit der Unterstützung des Kulturreferats der Stadt München. Im Meer der Neuerscheinungen steuern wir Leser auf Sicht. Aber in welche Richtung bewegt sich die italienische Literatur? Welche Tendenzen lassen sich erkennen? Hat Literaturkritik heute noch eine Stellung und Wirkung beim Leser? Auf der Suche nach Antworten helfen uns Autorinnen und LiteraturkritikerInnen. Im Gespräch mit ihnen beschäftigen wir uns mit Form- und Stilfragen. Die Vermischung von Roman und Essay, der Gebrauch der ersten Person Singular, Autofiction, Realismus und Ironie. Für mehr Informationen über das umfangreiche Programm und Eintrittskarten besucht einfach die Internetadresse ilfest.de. Und viel Spaß wünschen wir euch dabei.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Und auch für heute sind wir am Ende unserer Sendung gelangt. Zuständig für die Redaktion waren in der heutigen Folge Andrea Bonacina, Christina Cappellari, Sergio Spazzi und Fabiana Saviano. An der Technik war Andrea Bonacina.
Die Zwischen- und Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen ist von Kevin MacLeod, Chill Music, Alexander Nakarada, Raphael Krux, Music Files und Brian Holz.
Von
Sergio,
Christina,
Andrea
und Fabiana. Einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiterempfehlen möchtet, besucht unser Instagram-Profil Lora Italiana Monaco oder kommt auf unsere Facebook-Seite l'oraitaliana-radiolora, wo ihr unter anderem den Link zum Podcast der aktuellen Folge finden könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail kontaktieren, und zwar unter lauraitalianamonaco@gmail.com.
Wir wünschen euch einen schönen Monat mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4 und wir hören uns wieder am Dienstag, dem 5. Mai. Bis dahin,
buona serata e a presto!